In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
Amen.
Pax vobis.
Et cum spiritu tuo.
Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die Erde aber war wüst und wirr. Finsternis lag über der Urflut, und Gottes Geist schwebte über dem Wasser. Gott schuf den Menschen als sein Abbild. Als Abbild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Gott sah alles an, was er gemacht hatte. Es war sehr gut. Wort des lebendigen Gottes.
Liebe Brüder und Schwestern, das Glaubensbekenntnis beginnt damit, dass es Gott als den allmächtigen Vater bezeichnet. Letzte Woche haben wir mit dieser Betrachtung schon begonnen und das Credo fügt hinzu, der Gott ist der Schöpfer des Himmels und der Erde. Und so beginnt auch die Bibel. In den ersten Versen der Heiligen Schrift, die wir eben gehört haben, heißt es, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Gott ist der Ursprung aller Dinge in ihrer Schönheit. In der Schönheit der Schöpfung entfaltet sich die Allmacht des Vaters, der liebt. Gott zeigt sich als Vater der Schöpfung, als Ursprung des Lebens. Und im Erschaffen zeigt er seine Allmacht. Die Bilder, die die Heilige Schrift benutzt in diesem Bezug, sind sehr bildhaft, beeindruckend. Er kümmert sich als guter und allmächtiger Vater um die Dinge. Er kümmert sich um alles, was er in seiner Liebe erschaffen hat. Er kümmert sich in Treue darum, damit es nicht weniger wird. So wird die Schöpfung ein Ort, in dem wir die Allmacht Gottes erkennen können und seine Güte. Es wird ein Appell, eine Aufforderung an unseren Glauben, an uns Gläubige, dass wir ihn als den Schöpfer preisen, Gott als den Schöpfer. Im Hebräerbrief heißt es, aufgrund des Glaubens erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort erschaffen worden ist und dass so aus Unsichtbarem das Sichtbare entstanden ist. Der Glaube schließt ein, dass wir das Unsichtbare in dem Sichtbaren erkennen, indem wir seine Spur in der sichtbaren Welt erkennen. Der Gläubige kann im großen Buch der Natur lesen und seine Sprache verstehen. Das Universum spricht uns von Gott, aber es ist notwendig dazu, das Wort der Offenbarung, das den Glauben hervorruft, damit der Mensch zur vollen Erkenntnis der Realität von Gott, dem Schöpfer und Vater, gelangen kann. Im Buch der Heiligen Schrift kann die menschliche Intelligenz im Licht des Glaubens den Interpretationsschlüssel für das Verständnis der Welt finden. Besonders beschäftigt sich damit das erste Kapitel der Genesis mit der feierlichen Darstellung des göttlichen Schöpfungswerkes, das es in 7 Tagen darstellt und beschreibt. In 6 Tagen bringt Gott die Schöpfung zur Vollendung. Und am 7. Tag, dem Sabbat, hört er mit seiner Tätigkeit auf und ruht sich sozusagen aus. Diese Struktur, die sich da zeigt, unterteilt diese Schöpfungsakt mit Wiederholungen, die bedeutsam sind. 6-mal zum Beispiel wird immer wiederholt, Gott sah, dass es gut wird, war. Das sind bedeutsame Wiederholungen. 7-mal wird dieser Satz wiederholt, Gott sah, dass es gut war, um dann beim 7. Mal nach der Erschaffung des Menschen darauf zu schließen, Gott sah, was er gemacht hatte, geschaffen hatte, und es war sehr gut. Alles, was Gott erschafft, ist schön und gut. Es ist durchdrungen von Weisheit und Liebe. Das Schöpfungswirken Gottes bringt Ordnung, es stellt Harmonie her, es schenkt Schönheit. In der Erzählung der Genesis zeigt sich, dass der Herr durch sein Wort erschafft. 10-mal heißt es, da können wir lesen, Gott sagte. Gott sagte und dann entstand es. Das unterstreicht das machtsame Wort des göttlichen Wortes. So singt auch der Psalmist. Durch das Wort des Herrn wurden die Himmel geschaffen, ihr ganzes Heer durch den Hauch seines Mundes. Denn er sprach und zugleich geschah es. Er gebot und alles war da. Das Leben entsteht, die Welt existiert, weil alles dem göttlichen Wort gehorcht. Aber unsere Frage von uns heute in der Zeit der Technik und der Wissenschaft, macht es dann noch Sinn, von Schöpfung zu reden? Wie können wir diese Erzählungen der Genesis verstehen? Die Bibel will kein Handbuch für Naturwissenschaft sein. Es will uns erklären oder uns verstehen machen, was die tiefe, authentische Wahrheit der Dinge ist. Die fundamentale Wahrheit, die in den Erzählungen der Genesis ist, zeigt, dass die Welt nicht ein Zusammen ist von Kräften, die miteinander streiten, sondern dass sein Ursprung in Logos liegt, in der ewigen Vernunft Gottes, die das ganze Universum hält und regiert. Es gibt einen Plan in der Welt, der aus der Vernunft stammt, vom Schöpfergeist. Glauben zeigt uns, dass jeder Aspekt unserer Existenz dadurch gehalten ist. Es gibt uns Mut, mit Vertrauen und Hoffnung in die Zukunft zu schauen. Wir glauben daran, dass alles von der Vernunft durchdrungen ist, von der Liebe, dass uns die Freiheit geschenkt ist und dass wir es erkennen können. Ich möchte sagen, noch der Gipfel der Schöpfung ist, dass der Mensch und dass er Mann und Frau geschaffen hat, das menschliche Sein, die einzigen, die fähig sind, ihren Schöpfer zu erkennen und zu lieben. Der Psalmist sagt, sehe ich den Himmel, das Werk deiner Finger, Mond und Sterne, die du befestigt. Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Das Menschenkind, dass du dich seiner annimmst. Das menschliche Sein, das aus der Liebe Gottes geschaffen ist, ist ein kleines Ding, wenn man das im Vergleich zur Unendlichkeit des Universums sieht. Und wenn man vor der Größe des Firmaments steht, dann haben wir eine Auffassung davon, was es um unsere Begrenztheit ist. Der Mensch, das menschliche Sein, lebt in diesem Paradox. Einmal sieht es seine Kleinheit, seine Hinfälligkeit, aber es sieht auch die Größe, die Gott durch seine ewige Liebe für uns gewollt hat. Die Erzählung der Schöpfung im Buch der Genesis führt uns in dieses Geheimnis hinein. Es hilft uns, den Plan Gottes für den Menschen zu erkennen. Am Anfang heißt es, dass Gott den Menschen aus dem Ackerboden schuf. Das heißt, wir sind nicht Gott, wir sind aus dem Ackerboden geschaffen. Das bedeutet aber auch, dass wir aus der guten Erde kommen, aus dem Werk des Schöpfers. Es fügt dann aber auch hinzu, alles geschaffene menschliche Sein ist Staub. Trotzdem Ganzen, was durch Kultur und Geschichte und soziale Unterschiede geschaffen ist, die ganze Menschheit ist aus der Erde Gottes geschaffen. Und das zweite Element ist, Gott hat sein, der Mensch hat seinen Ursprung, weil Gott seinen Lebenshauch in den Körper, den er aus der Erde erschafft, der aus der Erde erschaffen ist, Lebenshauch einhaucht. Der Mensch ist nach dem Antlitz Gottes, als Abbild Gottes geschaffen. Wir alle tragen den Lebenshauch Gottes in uns. Jedes menschliche Sein steht unter dem besonderen Schutz Gottes. Das ist der Grund für die Würde des Menschen gegen jeden Versuchung, die Person nur aus utilitaristischen, aus Nutzensgründen zu sehen oder von der Macht her. Das Sein als Abbild Gottes und nach dem Antlitz Gottes zeigt es, dass der Mensch nicht in sich selbst geschlossen ist, sondern wesenhaft auf Gott bezogen ist. In den ersten Kapitel des Buchs der Genesis sehen wir zwei wichtige Bilder. Einmal den Baum der Unterscheidung von Gut und Böse und die Schlange. Der Garten steht dafür, dass die Realität, in der Gott den Menschen gesetzt hat, nicht eine Wildnis ist, sondern ein Ort, in dem er geschützt ist, in dem er sich ernähren kann, in dem er von ihm unterstützt wird. Der Mensch muss die Welt sehen als eine Sache, die er nicht ausplündern oder ausbeuten darf, sondern als Geschenk des Schöpfers, als Zeichen seines Heilsplanes, ein Geschenk, das er kultivieren und schützen muss, dem er zum Wachstum verhelfen muss, dem er mit Respekt und Ehrfurcht begegnen muss, in der Harmonie, indem er den Rhythmen und ihrer Logik folgt, nach dem Plan Gottes. Die Schlange dann, das zweite Bild in diesen Erzählungen, ist eine Figur, die aus den orientalischen Kulturen der Fruchtbarkeit kommt. Etwas, das Israel fasziniert hat damals. Es wurde als Versuchung gesehen, um die geheimnisvollen Bund mit Gott zu verlassen. Im Licht dessen zeigt die Heilige Schrift diese Versuchung für Adam und Eva als den Kern der Versuchung und der Sünde an. Was sagt denn die Schlange? Sie leugnet nicht Gott, sondern erweckt eine hinterlistige Frage. Es ist wahr, dass Gott gesagt hat, ihr dürft nicht von irgendeinem Baum in dem Garten essen. Das ist der Kern der Versuchung. Die Schlange sät Zweifel und Verdacht am Bund Gottes. Wie eine Kette lässt sie diesen Bund erscheinen, der angeblich von der Freiheit, die Freiheit binden würde und alles wegnehmen würde, was schön ist und wichtig wäre im Leben. Die Versuchung wird. Die Versuchung besteht darin, dass man in der Welt allein leben will, dass man nicht die Grenzen des Geschaffenen respektieren will, nicht die Grenzen von Gut und Böse der Moralität, der Moral. Die Abhängigkeit von Gott wird dargestellt, als wenn es eine Last wäre, von der man sich befreien müsste. Aber wenn man die Beziehung mit Gott verfälscht, wenn man sich selbst an seine Stelle setzt, dann verändern sich auch alle anderen Beziehungen. Der andere wird ein Rivale, eine Bedrohung. Adam, nachdem er in die Versuchung gefallen ist, klagt Eva an. Und die beiden verstecken sich vor Gott, mit dem sie vorher in Freundschaft geredet haben. Die Welt ist nicht mehr der Garten, der von Harmonie bestimmt ist, sondern ein Ort zum Ausbeuten und der Gefahren in sich birgt. Neid und Hass gegenüber den anderen ziehen in das Herz des Menschen ein. Ein Beispiel dafür ist Kain, der den eigenen Bruder Abel erschlägt. Und wenn man gegen den Schöpfer vorgeht, dann geht man der Mensch in Wahrheit gegen sich selbst vor, weil er seinen Ursprung und seine Wahrheit negiert, verleugnet. Das Böse zieht in die Welt ein und das ist eine schwere Kette von Schmerz und Tod. In diesen Erzählungen von der Schöpfung möchte ich unterstreichen, die Sünde bringt Sünde hervor und alle anderen Sünden der Geschichte sind untereinander verbunden. Dieser Aspekt bringt uns dazu, von der Erbsünde zu sprechen. Was bedeutet diese Realität? Warum ist es so schwer zu verstehen? Ich möchte ein paar Anhaltspunkte dazu geben. Zuerst müssen wir bedenken, dass der Mensch nicht in sich geschlossen ist. Er kann nicht für sich und aus sich heraus leben. Wir empfangen das Leben von anderen, nicht nur im Moment der Geburt, sondern jeden Tag. Denn das menschliche Sein ist Beziehung. Ich bin nicht nur für mich selbst da, sondern nur im Du und durch das Du in der Beziehung der Liebe zum Du Gottes und zum Du der anderen. Die Sünde stört oder zerstört die Beziehung mit Gott und setzt sich an den Platz Gottes. Der Katechismus der katholischen Kirche schreibt zur ersten Sünde des Menschen: In dieser Sünde zog der Mensch sich selbst Gott vor, gegen Gott, gegen die Erfordernisse seines eigenen Geschöpfseins und damit gegen sein eigenes Wohl. Wenn einmal diese grundlegende Beziehung gestört ist, dann werden auch alle anderen Beziehungen zerstört und beeinträchtigt. Die Sünde zerstört alles. Wenn jetzt diese Beziehungen direkt zu Beginn gestört sind, dann ist der Mensch, der in die Welt eintritt, direkt von dieser Störung der Beziehungen betroffen. Er kommt in eine Welt der Sünde, die gezeichnet ist oder gestört ist von der Sünde. Und das beeinflusst ihn, er wird damit davon berührt. Die Erbschuld schadet und verwundet die menschliche Natur. Von alleine kann er nicht aus dieser Situation heraus, er kann sich nicht selbst erlösen. Nur der Schöpfer kann diese Beziehungen wiederherstellen. Nur er, von dem wir uns entfernt haben, streckt uns die Hand entgegen mit Liebe. Und nur er kann die richtigen Beziehungen wieder knüpfen. Das geschieht durch Jesus Christus. Er geht den umgekehrten Weg wie Adam, wie uns im zweiten Kapitel des Briefes von St. Paul, dem heiligen Paulus an die Philipper gesagt wird. Während Adam nicht sein Geschaffensein annimmt und sich an den Platz Gottes stellen will, kommt Jesus, der Sohn Gottes, in einer vollkommenen Beziehung, kindlichen Beziehung zum Vater. Er erniedrigt sich, wird der Diener und er geht den Weg der Liebe, verdemütigt sich bis zum Tod am Kreuz und er bringt wieder die Beziehung mit Gott in Ordnung. Der Baum das Kreuz Christi wird der neue Baum des Lebens. Liebe Brüder und Schwestern, den Glauben zu leben, möchte sagen, dass wir die Größe Gottes anerkennen, unser Kleinsein anerkennen, unsere Bedingungen als Geschöpfe anerkennen und zulassen, dass Gott uns, dass der Herr uns mit seiner Liebe erfüllt. Das Böse mit seiner Last des Schmerzes und des Leidens ist ein Geheimnis, das aber erleuchtet wird durch das Licht des Glaubens, dass der Glaube, der uns die Sicherheit gibt, dass wir davon befreit werden können. Danke.
Liebe Brüder und Schwestern, in der Reihe der Katechesen über das Glaubensbekenntnis im Jahr des Glaubens möchte ich heute über Gott als den Schöpfer des Himmels und der Erde sprechen. Der Hebräerbrief sagt, aufgrund des Glaubens erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort erschaffen worden ist. Der glaubende Mensch kann sozusagen in der Natur die Handschrift Gottes lesen, aber er braucht doch die Offenbarung des Wort Gottes, um die Eigenart des Schöpfers und Vaters recht zu verstehen. Der Schöpfungsbericht, mit dem das Buch Genesis, die Heilige Schrift, überhaupt beginnt, sagt uns, alles, was Gott schafft, ist durchtränkt von seiner Weisheit und Güte und ist gut. Frage: Kann man heute angesichts der Naturwissenschaft eigentlich noch von Schöpfung reden? Natürlich ist die Bibel kein Lehrbuch der Naturwissenschaft, das ist nicht ihr Sinn. Sie geht in eine tiefere Dimension, sie fragt uns nach dem, worauf Welt, Sein, unsere Existenz beruht, was eigentlich die Wahrheit und Wirklichkeit unseres Lebens ist. Und sagt uns, dass die Wirklichkeit nicht durch Zufall und Notwendigkeit zustande kam, nicht durch das Irrationale und Unfreie, sondern durch eine Vernunft und Freiheit. Dass nicht das Irrationale, das Unfreie, das Unvernünftige der Ursprung und der letzte Grund aller Dinge ist, sondern eine Freiheit, die gut ist, eine Freiheit, die Erkenntnis und Vernunft ist und die Liebe ist. Das ist die eigentliche Aussage, die uns die Schöpfungsberichte machen und die damit überhaupt die Dimension eröffnen, in der wir denken und handeln können. Die Welt hat eine Ordnung, die aus dem Geist des Schöpfers hervorgeht, und es gibt ein Geschöpf, das diesen Geist abbildlich empfangen hat, der Mensch. Der Mensch ist nicht allein, er kann nur mit anderen in Beziehung leben. Ich bin nur in Beziehung und nur vom anderen her und durch den anderen. Ohne ihn gäbe es mich nicht. Diese Bezogenheit auf den anderen ist keine Einschränkung, keine Abhängigkeit, wenn sie aus Liebe geschieht. Liebe ist eine schöpferische Macht, die den anderen nicht verengt, sondern bereichert und sein Leben mit Sinn erfüllt. Nun sagt uns die Schrift, die ganze Schöpfung Gottes ist gut. Wir fragen uns, woher kommt dann all das Ungute, das wir in ihr erleben? Dazu sagt uns die Schrift, Gott hat den Mut gehabt, das Wagnis, Freiheit zu schaffen und respektiert sie. Der Mensch ist der Versuchung verfallen, Gott nicht mehr als Garanten seiner Freiheit anzusehen, sondern als Einschränkung seiner Freiheit, ihn wegzustoßen, um selber nur noch ganz er selbst zu sein. Und so hat er die Grundbeziehung, auf der all unser Sein beruht, gestört. Und da wir Beziehung sind, ist Störung der Beziehung Störung des Seins. Und das Dunkel des Bösen tritt in die gute Welt herein, die doch nicht aufhört, gut zu bleiben. Mit Erbsen ist eben dies gemeint, dass die ganze Menschheit sich von Anfang an in dieser Beziehungsstörung bewegt, die wir nicht selbst aufheben können. Gott musste hereinkommen, die Beziehung wiederherstellen und hat es in Christus getan. Und so ist die Beziehung zu ihm die Erneuerung unseres Seins und die Verwirklichung unserer Berufung. So verweist Schöpfung auf Erlösung, das schöpferische Wort Gottes auf die schöpferische Liebe Jesu Christi und ruft uns dazu, Ja zu sagen. Ganz herzlich grüße ich alle Brüder und Schwestern deutscher Sprache, heute besonders die Gruppe der Seminare von Eisenstadt, Wien und St. Pölten mit Weihbischof Anton Leichtfried. Ich freue mich, dass Sie da sind. Lassen wir uns im Wort Gottes und in den Sakramenten immer neu von der Liebe Christi einholen, mit der uns in die Gemeinschaft mit dem Schöpfer und mit dem Nächsten zurückführen will. Der Herr schenke euch inneres Wachstum und sein Geleit auf allen euren Wegen. Danke.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculo.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.